geht's dir?
Gut, gut, mein Mann. Ich freue mich. Ich freue mich auf unseren Chat. Lange nicht. Was? Wie lange ist jetzt her? 2,5 Jahre, 3 Jahre?
Ich habe vorhin, wir können das auch gleich als Intro nehmen. Also, ich habe vorhin mal nachgeschaut. Till Klemp, bekannt aus Kraftvoll gesagt, dem Podcast von Mai 2022. Mai 2022, das ist jetzt 2 Jahre und fast 2,5 Jahre her. Krass. Ja, wir haben beide einiges seitdem gemacht und ich fände es spannend, die Episode zu machen. Deswegen hatten wir geschrieben, ich sag jetzt mal so als Catch-up, was machen 2 Jahre online mal Gas geben und Ergebnisse auch sehen mit einem? Insofern herzlich willkommen, Till Klemp.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Max. Wir haben uns eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und ja, freue mich auf einen nicen Catch-up mit dir.
Also ich meine es gerade schon, so Firmennamen auf Cap ist sehr cool. Bei School sieht das lustig aus, hat so halt ein bisschen zu sehr, ich weiß nicht, Kindergarten-Vibe für mich persönlich. Aber eine gute Cap. Hast du so verschiedene Caps dann auch Probe getragen oder hast du die direkt genommen?
Ja, wir entwickeln gerade eine Merch-Line für unsere Company, für alle Angestellten, so als Weihnachtsgeschenk intern. Und wir haben nächstes Jahr ganz viel geplant und wollen das natürlich auch an Kunden geben und testen uns gerade so durch diese klassischen Anbieter durch, ja, wo kauft man Merch ein, was gibt es so. Und das war jetzt eins der Samples. Das haben, glaube ich, auch alle bekommen. Wir versuchen gerade eine Golf Cap zu entwickeln, wo so ein bisschen mit Mesh-Material ein bisschen einfacher zu tragen. Aber ja, sonst für den First Try kann man machen.
Hast du eine Favorite Cap-Marke, wo du sagst, boah, die passen einfach on point perfekt für dich?
Also ich probiere mich wirklich, also ich trage viele Caps tatsächlich, ich weiß nicht, ob man's weiß. Ich teste mich immer wieder durch alles durch und ich habe letztens so Trucker-Hats wieder für mich entdeckt, einfach weil sie so anders und locker sitzen. Es kommt immer darauf an, wie der Status meiner Haare ist. Wenn sie ein bisschen kürzer sind, dann ist eine andere Cap meistens besser. Dementsprechend je nach Jahreszeit abhängig.
Okay,
Ja.
je nach Jahreszeit.
Ja.
Mein persönlicher wirklich liebste Cap ist Patagonia. Die haben so welche aus so einem dünnen, bisschen stretchigeren Material und die sitzen zumindest für meinen Eierkopf
Ja.
on point. On
Arc'teryx
point.
habe ich letztens, war ich in Berlin, habe ich gesehen, haben sie einen neuen Flagship-Store aufgemacht und habe so zwei so Caps, auch so Trucker-Caps mitgenommen und einfach so, die wiegen gar nichts. Also die spürst du nicht, wenn du sie aufhast. Ich krieg oft Kopfschmerzen, wenn ich dann die Caps irgendwie zu lang trage. Deswegen aktuell, glaube ich, mein Favorite.
Okay, spannend. Ich muss sagen, ich habe Caps für mich lange gemieden, weil ich auch so ein Babyface habe. Ich weiß
Ja.
nicht, wie so eine Kamera heute aussieht, aber ich sehe halt recht schnell recht jung aus. Und wenn man die Cap dann falsch trägt, sieht man halt wieder aus wie ein Grundschüler. Aber ich habe
True.
gemerkt, so beim Copywriting, wenn ich mal so einen Fokusmodus reingehen möchte, dann eine Cap aufzusetzen, irgendwie so das Sichtfeld ein bisschen zu verkleinern, das hilft.
Ja.
Hast du das bei dir gemerkt?
Ja, safe, 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 safe. Also, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich bin ehrlich mit dir, woher es kommt, ist, weil wenn ich längere Haare habe, in der Früh ist einfach ein Pain ist, irgendwie sie zu machen. Und wenn ich dann irgendwie 12 Meetings am Tag habe, dann ist es relativ easy, einfach eine Cap aufzusetzen. Aber ja, wie du schon signalisierst, kürzere Haare for the win.
Ja, ist, glaube ich, so ein bisschen Stil und auch Aufwandsfrage. Ich habe wirklich meine Haare mit meinem Friseur. Das klingt jetzt so wahrscheinlich sehr fancy bitch-mäßig, aber ich würde sagen, es ist einfach Performance-Optimierung. Wie ist die Frisur gut, ohne dass ich was machen muss? Das war so eine Sache, woran wir jedes Mal neu geschliffen haben und jetzt bin ich ganz happy damit. Aber du bist aktuell, also auch wegen Haarlook und so weiter und Zugang zum Friseur auf Marbella.
Ich bin tatsächlich nicht auf Marbella, sondern in Marbella.
Oh Gott, das ist keine Insel?
nee, ist keine
Ach
Insel,
du
aber
Scheiße.
es ist nah an Gibraltar. Daher kommt vielleicht die Assoziation. Gibraltar auch keine, ist eine Halbinsel.
Es liegt, ich weiß jetzt, woran es liegt. Eine Kundin von mir wohnt auf Madeira und das
Ja,
ist
fair.
Portugal.
Ja.
Da war ich abgedriftet. Aber gut, wir hatten ja vor 2 Jahren, 2,5 Jahren eine Podcast-Episode zusammen aufgenommen. So Max, einfach als Copywriter, ohne Copywriting MBA. Till, ich glaube, du warst noch in einer Agentur.
Ja, und einfach,
ich glaube, Media Buyer. Als Media Buyer halt, nicht ja, genau, Copywriter.
Ja. Ja, genau. Copywriter und Media Buyer haben mal geschnackt vor 2,5 Jahren.
Und da warst du in der Agentur. Und dann, was hat sich seitdem so getan? Also das fände ich mal spannend zu hören, weil also du hast jetzt dein The Advertising Collective, ne? Also wo du halt mit Agenturen und fortgeschrittenen Selbstständigen arbeitest, so an der Skalierung der Dienstleistung. Aber wie bist du dahin gekommen? Was hat you changed, man?
Also ja, damals, ich weiß nicht, auch jetzt irgendwie dazu zu sagen, dass jetzt im letzten Jahr ist viel passiert, in den letzten 2 Jahren, aber das hat auch eine 6-jährige Vorgeschichte. Das heißt, da war ganz, ganz viel Trial und Error und Amazon, FBA und Agenturen und Dienstleistungen und alles Mögliche mit dabei. Mhm. Und hatte dann zu Ende eine E-Commerce-Agentur, E-Commerce Marketing, dann auch blöderweise Full Service und ja, das dann auch relativ gut, 6-stellig im Monat bekommen. Und dann, es war Anfang 2023, gut vor die Wand gefahren. Also wirklich so das Agenturtodes gestorben fast. Mit dem letzten Atemzug, sage ich mal, so der Insolvenz oder der Insolvenzverschleppung irgendwie von der Schippe gesprungen.
Oh wow, wegen, willst du sagen, wegen was genau?
Ja, klar. Also
wie kommt es zu sowas?
Einfach unternehmerisches Versagen, ganz klar. Menschliches Versagen. Wir haben eine E-Commerce-Dienstleistung angeboten für E-Commerce-Shops und wussten, dass wir einen gewissen Preis aufrufen müssen, dementsprechend einen gewissen Kundenavatar haben. Und den haben wir aber nicht bekommen. Den haben andere Agenturen bekommen, die besser waren als wir. Das heißt, wir haben natürlich dann die falschen Kunden abgeschlossen, zu geringeren Preisen. Und dann waren das natürlich alles Problemkunden. Und wir haben ganz schnell gemerkt, im E-Commerce-Marketing kommt es auf viel mehr Sachen an als nur den Traffic. Das heißt, der Erfolg deiner Dienstleistung, wenn du jetzt Media Buyer bist und Traffic schaltest, ist abhängig von ganz vielen anderen Faktoren, die du gar nicht beeinflussen kannst. Das heißt, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns halt all diese Stakeholder in-house aufgebaut, dass wir diese verschiedenen Conversion-Punkte beeinflussen können. Das heißt, wir haben dann E-Mail-Marketing gemacht, Creatives gemacht, Werbeanzeigen gemacht.
Mit Stakeholder an der Stelle meinst du halt Mitarbeiter?
Genau, ja. Das heißt, das wurde dann von einer Specialty-Agentur zu relativ schnell so einer Full-Service-Agentur. Mhm. Und ja, wir haben gehofft, dass das unsere Probleme löst, hatten aber natürlich so, wie es halt ist, auf dem Level, also irgendwie Mittel 5-stellig, Anfang 6-stellig, man denkt so, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber Unit Economics war so ein bisschen Fremdwort da einfach noch, ja. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt ja noch tatsächlich BWL studiert habe, aktiv, spricht nicht für mein Studium.
Kurz für die Zuhörer, wenn du Unit Economic meinst du?
Mhm. Eigentlich die interne Kostenkalkulation von einer Dienstleistung. Das hat man ja im E-Commerce mit einem Produkt, ist das sehr leicht zu verstehen. Das Produkt musst du einkaufen, dann musst du es vermarkten und dann bleibt am Ende irgendwie was übrig. Bei Dienstleistungen ist es ja genauso. Also wie viel Kostenaufwand habe ich, wie lange bleibt der Kunde und ab welchem Zeitpunkt mache ich dann wirklich, also nicht Umsatz, sondern mache ich dann wirklich Profit damit.
Ja.
Und das heißt, wir haben uns einfach einen sehr großen Kostenapparat aufgebaut, dann mit 15 Vollzeitmitarbeitern. Und das ging auch irgendwie eigentlich immer gut. Und dann haben wir im Januar und Februar unser Neukundentarget nicht erfüllt, in 2 Monate in Folge. Und wir haben 4 Kunden verloren und wir haben den Zahlungsprovider gewechselt. Und dementsprechend sind dann, ja, erstmal große Fixkosten auf uns zugekommen, 2 Monate in Folge. Mhm. Aber der Umsatz wurde festgehalten und wir haben Umsatz abgebaut. Und dann war bei uns so das typischen Agenturtodes. Und dann haben wir uns irgendwie das Frühjahr genommen, den Sommer genommen und irgendwie auch das Ganze nochmal Revue passieren lassen, diese Learnings irgendwie verinnerlicht. Und ich habe mir dann ganz, ganz stark und ganz, ganz lang in schlaflosen Nächten immer die Frage gestellt, wir waren auch irgendwie bei allen Coachings so im Markt, die man kennt, um diese Probleme halt zu lösen, ne? Neukundengewinnung und halt Profit am Ende, also wir wollen ja, man macht das ja irgendwie, man fängt ja an, weil es ein Lifestyle-Business irgendwo ist Und
du hattest also auch ein Büro vor Ort so mit dem Fixer, also ja. Die Schiene richtig gefahren, so von ja. Wegen, okay, wir machen jetzt eine Firma draus, so ja. Wie man es von früher kennt.
Genau, ja. Ja, und habe mir dann gesagt, hey, cool, ich habe einen Skill und ich muss erstmal einfach einen Schritt oder zwei Schritte zurück machen, bevor ich den nächsten nach vorne machen kann. Und habe dann ganz viel als Frictional CMO gearbeitet. Das bedeutet eigentlich als extern geheirter Chief Marketing Officer bei SaaS-Unternehmen, bei Tech-Unternehmen, bei großen Startups und aber auch bei lokalen Unternehmen und auch bei E-Commerce-Brands. Habe das dann eine Weile gemacht, um einfach weiter zu lernen, was denn der Mix ist zwischen B2C und B2B und wie man wirklich Neukunden so, dass es vorhersehbar ist, gewinnen kann, weil jemand anderes konnte es mir nicht sagen. So, ich habe mir die Zähne ausgebissen daran. Und dann hatten wir einen ersten Draft von einem System, wo ich gesagt habe, cool, darauf habe ich jetzt irgendwie, das sind die größten Learnings aus den letzten ein, zwei Jahren, da habe ich das meiste Geld investiert, eigenes Kapital, aber auch halt von ganz vielen anderen Leuten natürlich, in Form von Werbebudget und Marketingbudget und Co. Und dann habe ich gesagt, ey, Luis, komm, wir nehmen nochmal einen Anlauf und wir machen das, was wir für alle anderen gemacht haben jetzt die letzten Jahre, einfach mal für uns selber. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Ad auf. Mhm. Haben natürlich trotzdem weiterhin Outbound-Marketing gemacht, E-Mail-Marketing und was man halt alles kennt, so logisch. Haben das erste Mal irgendwie den Schritt gewagt und waren bei wirklich 0 Euro Umsatz. Wir hatten alle Kunden abgebaut, wir hatten auch alle Mitarbeiter abgebaut und haben gesagt, hey, fuck it, wir fangen nochmal von vorne an, was haben wir zu verlieren? Und das war dann, da war ich gerade in Kanada letztes Jahr. Im Oktober hatten wir dann so Official Launch.
23.
Ja? 23, ja. 23 war der Official Launch und seitdem sind wir eine Hybrid-Marketing-Agentur. Das heißt, wir bieten dann For-You-Dienstleistungen an und aber auch Beratungsdienstleistungen für Hochpreisdienstleister, also Agenturinhaber, Berater, speziell B2B, auch einige B2C-Cases, aber spezialisiert auf B2B. Und ja, das war so die Roadmap bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Hätte mir
das war bis Oktober letztes Jahr.
Genau, Oktober letztes Jahr. Und ich weiß nicht, ich habe noch mit meiner Freundin damals gesprochen. Ich so, hey, das kann schon, ich weiß nicht, also so 100.000 im Monat, das wäre schon, ich glaube, das ist drin. So. Und ja, the rest is history.
Was ist die History?
Ich weiß nicht, also wir sind jetzt, in den letzten 10, 11 Monaten ist es jetzt her. Nächsten Monat ist dann das der 12. Monat. Auf mittlerweile über 700.000 Euro Monatsumsatz gewachsen. Gibt's natürlich immer mal wieder ein Hoch und ein Dip, das ist irgendwie klar. Mhm. Sind 20 Leute mittlerweile im Team. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Fehler so schnell gemacht in so kurzer Zeit wie in dem letzten Jahr. Und hätte mir das jemand gesagt letztes Jahr, dass ich nächstes Jahr hier jetzt mit Max Lengsfeld sitze und darüber spreche, dass aus dem Agenturtod rein in was nächstes Jahr hoffentlich ein 8-stelliges Unternehmen ist, hätte ich dem wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Und ja, deswegen sitzen wir heute.
Cool, du hast da einen krassen Entwicklungssprung hingelegt. Also ihr seid ja noch in eurem ersten Jahr. Ich hatte es vorhin bei dir in der Story gesehen, mal kurz gecheckt. Du hast so geschrieben, so Q4 riechst du den ersten 7-stelligen Monat. Und da, also da haben wir gutes Timing, jetzt 2024 miteinander zu reden. Also wir sind auch gerade das daran, das anzupeilen.
Ja.
Und ich wäre neugierig, so auf dem Weg zu dem Stand, wo du jetzt bist. Also 100.000 überqueren und dann mal 200, mal 300 und sogar noch mehr. Es klingt, wenn man nicht dort ist, also wir kennen es ja beide, so, du machst deine Dienstleistung, du schaust, wie kannst du ein Offer draus machen, du hast vielleicht Sachen getestet, du hast vielleicht mehrere Projekte und so weiter, schaust dann und denkst dir, fuck, das muss doch einfach so nice sein. Und also, ich hate es auch nicht, ich finde es auch super, aber trotzdem kommt man ja da nicht dahin, von den ersten 10.000 oder 100.000, die reinkommen, wenn man nicht weiter pusht. Und ich bin neugierig, was fiel dir denn schwer über die letzten 10, 11 Monate schwer zu pushen, war es Adspend halt wirklich aufdrehen und zu wissen, das geht jetzt nicht auf den Kunden, was man ja so als Marketer manchmal gewohnt ist. Wir drehen auf, wir spenden einfach, ROI kommt schon rein, lass testen, Bruder. Ja. Aber es ist halt nicht deine Amex, die dahinter liegt. Ja, jetzt ja, die eigene Amex dahinter liegen haben. Ja. Oder ist das Thema Teamaufbau, weil du schon mal weißt, wie es war.
Ja.
Was war es für dich?
Ich glaube, der größte Switch, der bei mir kam, das war so 250.000 Euro im Monat. Unser Pace war die ersten 3 Monate auf 100.000, die nächsten 3 Monate auf 250, die nächsten 3 Monate auf 500. Und jetzt sind wir in den letzten 3. Natürlich wäre das ein Sommermärchen, 7-stellig in unter einem Jahr für den Claim, you know. Aber ich glaube, es werden eher so 13, 14 Monate. Und woran es liegt, dass wir auch im Wachstum dann zur Mitte des Jahres bisschen geguckt haben, war ganz stupide. Das war irgendwie so eine Erkenntnis, dass wenn man sich auf Wachstum fokussiert, dann kommt halt im Backend Bullshit raus, dann kommt halt im Backend Scheiße raus. Und wenn das Ziel ist, dann hat man halt auch so ein Unternehmen gebaut am Ende des Tages, einen Jenga-Turm, den man jetzt rekonstruieren darf.
Also damit meinst du, wenn du Neukunden reinballerst, aber dir keine Sorgen drum machst, welches System, welches Fulfillment braucht es hinten raus, damit man auch geil liefern kann, dann bricht das Kartenhaus halt schnell zusammen.
Richtig. Also im Umkehrschluss dessen dann zu erkennen, dass wenn man sich auf Quality konzentriert, am Ende Growth rauskommt, am Ende Wachstum rauskommt. Und das es war von Anfang an irgendwie auch unser Mantra, so Product First. Wir haben davor natürlich ellenlange Marktresearch gemacht, was braucht der Markt gerade, was hat der Markt gerade nicht. Das kenne ich noch damals vom Amazon FBA, Listing Research, was sind die negativen Reviews, was wünschen sich Kunden, die vielleicht irgendwo anders aktuell sind, wie können wir das einbauen. Und das war schon immer unser Mantra. Wir haben gesagt, wir wollen nicht nur, wenn ein Name in den Raum geworfen wird, damit assoziiert werden, wie schlecht die Betreuung ist. Das haben wir ja leider aktuell bei hier und da in manchen Ecken. Ja. Und ich habe gesagt, egal wie lange wir brauchen, doesn't matter, wenn wir den Raum betreten, wenn unser Brand, unser Name den Raum betritt, dann jeder, ob er Kunde ist bei uns oder nicht, muss wissen, was für eine tolle Leistung wir arbeiten, wie viele Leben wir verändert haben etc. Darauf kommt es an. So. Und ich bin aber halt auch ein Media Buyer, der Growth-Fetischist ist, so sage ich mal. Und es hat halt funktioniert und ich habe halt draufgehalten. So. Und alles andere ist halt danach gekommen. Und das hat natürlich auch, wie gesagt, also unser Unternehmen so ein bisschen zu einem Jenga-Turm gemacht, dann für eine kurze Zeit, wo wirklich also tagtäglich irgendwas kaputt gegangen ist. Tagtäglich Neukunde rein, aber halt auch tagtäglich irgendwo ein Feuer. Und wir saßen auch immer wieder da und haben das gereviewt, haben gesagt, ist das, was wir wollen? Und die Antwort war immer ja. Wir haben immer gesagt, wir wollen das. Wir wollen wissen, wie weit das geht und wann der Ast bricht. Und dann wissen wir es. Davor wissen wir nicht, wo die Grenze ist. Und nach dem Mantra sind wir bis jetzt weitergegangen. Jetzt die letzten 5 Monate so einen kurzen Atem irgendwie oder so einen kurzen Ticken kürzer getreten. Haben uns ein bisschen mehr Zeit gelassen, haben irgendwie Planungszyklen verlängert. Und es fühlt sich einfach alles viel sicherer an. Das würde ich sagen, ist so mit das größte Learning. Wenn schnelles Wachstum ist, dann geht einfach sehr viel kaputt. Und darauf muss man gefasst sein. Und der zweite Punkt, glaube ich, so größter Stein, der mir im Weg lag, war Liquidität. Also es ist wie beim E-Commerce, Lagerbestandsplanung. Ich muss genau wissen, woher ich welche Liquidität wann bekomme. In unserer Branche, man redet viel über Auftragsvolumen und Co., aber am Ende des Tages Cash Collect soll und dann nochmal Cash Collect ist nochmal zwei verschiedene KPIs, um dann halt dieses Wachstumsmonster auch irgendwie finanzieren zu können, weil das frisst ordentlich. Und weil wir alles auf Wachstum priorisiert haben, sind auch einfach Sachen wie zum Beispiel Brand extrem zu kurz gekommen. So, wir haben kein einziges, also klar, es gab nichts, eine Handvoll, aber kein organischen Content, kein Trust, keine Narrative, die mit in den Markt gelegt wurde, sondern halt einfach nur Impressions geboxt auf den Plattformen. Dann zu immer steigenderen Preisen natürlich, weil Novelty-Faktor rausfällt etc. so. Und ja, ist ein Learning, was halt jetzt wehtut, wo wir jetzt bluten, was wir halt jetzt nachholen müssen.
Okay, also einmal das Thema vorne Kunden reinballern führt zu, also akquirieren. Dazu, dass so voll im Unternehmen sind, die halt gelöscht werden müssen, wäre noch neugierig gleich, was so eins der Hauptfeuer war, wo du sagen müsstest, okay, das ist gekommen und das, so haben wir es gelöst. Und das andere dann eben die Liquiditätsplanung. Klar, du schließt ab, das ist großes Volumen, man kann sich auf die Schulter klopfen, aber was ist jetzt tatsächlich Zahlungseingang, womit kann ich rechnen und die Kreditkartenrechnung, alleine die schon fürs Business, nächsten Monat begleichen.
Mal die 7 Kreditkartenrechnungen dann eher.
Ja, die kommen ja dann je nach Plattform unterschiedlich oft. Genau. Vielleicht kurzer Exkurs, gibt ein, kennst du Zero to One von Peter Thiel?
Ja.
Sehr geiles Buch, habe ich schon oft neu gelesen und wieder angehört. Finde ich eins der besten für mich, was Unternehmertum und so Aha-Momente angeht, auch später, wenn man das so vertieft nochmal mitnimmt. Lange Rede, kurzer Sinn. Man spricht ja manchmal vom First Mover Advantage. So, wenn man als Erster auf dem Markt ist mit einer bestimmten Sache, so dass es ein großer Vorteil wäre, was für viele Leute Umkehrschluss bedeutet, hey, wenn ich nicht der Erste bin und es schon Leute gibt, die das machen, dann bin ich ja zu spät, dann ist es ja vorbei. Aber Peter Thiel sagt ja eben, wie du weißt, dann, es ist geil, der Last Mover zu sein, die letzte große Iteration im Markt zu machen. Du hast schon, ich weiß nicht, 50 Caps gesehen und dann entwickelst du die ultimative Cap. Du hast schon 50 Podcast-Mikros gesehen und dann entwickelst du als das Shure-Mikro, das dann jeder Typ in seinem Podcast drin hat oder wo auch immer. So, und auch bei uns, es gab ja auch Leute, die Copywriting unterrichtet haben, ausgebildet haben, bevor wir das gemacht haben.
Ja.
Aber da sind halt die Schwachstellen sehr schnell offensichtlich gewesen, wo wir drauf auch aufbauen und das noch viel besser machen konnten. Und bei dir bin ich neugierig. Was war so eine Marktbeobachtung, gerade wenn du sagst, du hast viel Recherche gemacht, wo du gesehen hast, okay, das und das hat im Markt gefehlt und so fulfillen wir diesen Need einzigartig auf unsere Art und Weise. Was war eure Iteration?
Ja. Gut war, dass wir selber ganz viel Kunde waren bei ganz vielen Marketinghäusern etc. Und ich sag mal, aus erster Hand wussten, was es nicht braucht. So. Oder was vielleicht gut ist und was vielleicht schlecht ist. Und das waren ein paar Sachen. Das erste, ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen. Ich habe mir wirklich den Kopf darüber zerbrochen. Ich habe gesagt, okay, negative Reviews, negative Eindrücke von irgendeiner Brand, jetzt einer Agentur zum Beispiel, woher kommen die? Was wollen die? Worauf basiert dieser Pain? Und ganz oft liegt dieser Pain daran, dass die Leute unzufrieden sind, jetzt nicht was bemängeln haben an der Betreuung selber oder an der Dienstleistung, sondern eher am Ergebnis. Wäre sehr einfach auszuhebeln, wenn man den Kunden in der Kommunikation sagt, was das Ergebnis ist, was sie erwarten können. Dafür muss halt aber, wie gesagt, das Produkt und das, was im Backend delivered wird, extrem gut sein, sonst fällt einem das auf den Kopf, aka eine Garantie. Also ich habe gemerkt, der Markt war ziemlich leer. Es gibt immer wieder so Auf- und Abs von Garantien. Das ist immer wieder im Kommen, dann ist es wieder im Abnehmen. Und es speziell in diesem Feld keine einzige Seele, die in irgendeiner Weise nach außen hin groß gesagt hat, by the way, ich sehe, dass du im Pain bist, ich sehe, dass du negative Erfahrungen gemacht hast, hier no questions asked, no brainer, Garantie. Das war für mich der einfachste Punkt, um als, sag ich mal, einer der Last Movers so viel zu capitalisen wie möglich in der Ad-Plattform. Einfach aufgrund von Attention und Hooks und Attractiveness. Also es war von Anfang an dadurch irgendwie klar, wir werden Direct Offer Ads schalten, also eine Werbeanzeige oder auch eine E-Mail, wo auf welcher Plattform dann auch immer, wo wir dem Interessenten direkt abholen und sagen, hey, das ist der Callout, das ist das, was wir machen und so schaust dir an. Das heißt, es sind keine Freebie-Leads, das sind keine Leads, die, sag ich mal, in der Qualität noch aufgewärmt werden müssen, sondern das sind Leute, die haben einen ganz konkreten Pain und sie wissen ganz genau von der Ad, also roter Faden von der Ad, auf den Funnel, auf den VSL, auf den Call, auf den Vertrag, auf die Delivery, was sie bekommen. Ja, saßen dann erstmal natürlich sehr viele Anwälte dran. Also wir haben das nicht so auf Harlequin Spielchen gemacht, sondern wir haben von Anfang an.
Das unterschätzen auch manche Leute. Manche Leute sagen einfach, lass eine Garantie einbauen, Brudi. packen das dann irgendwie in ihr Webinar rein oder sowas.
Ja.
Aber das, da muss man Anwalt drüber gucken lassen.
Ja, also mehr,
damit das wirklich rechtlich bindend ist, damit man selbst auch, wenn man die Garantie gibt, nicht auf einmal statt dem, was man sagt, okay, das kriegst du als Garantie zurück, auf einmal die ganze Firma geben muss. Also das kann ja richtig eskalieren.
Also wir haben hohe fünfstellige Summen gezahlt dafür, dass dieser Contract so ist, wie er jetzt ist. Also das war einige und auch immer wieder. Jedes Quartal gibt es eine große, große Review, wo wir auch von Kundenfeedback wissen, okay, das ist vielleicht unfair auch gegenüber einem Kunden. Das sollten wir vielleicht ändern. Wir haben von Anfang an gesagt, ich habe gesagt, hey, eine Garantie ist nichts anderes als ein Marketinginstrument, that's it. Und gerade nutzt niemand in diesem Markt dieses Marketinginstrument, dieser Trust, den wir auch nicht hatten, uns kannte keiner, wir waren niemand, kein Gesicht, kein Content, nichts auffindbar, wir haben gesagt, cool, wir müssen außer laut.
Außer eine Podcast-Episode.
Genau, und irgendwelche, Soko Kitzbühel und irgendwelche alten Schauspieler Einträge. Und ja, wir haben gesagt, cool, das ist das Marketinginstrument, was wir nutzen werden, ist erstmal die Garantie. Und das hat halt geknallt, weil wir relativ schnell waren damit. Und weil wir uns im Backend, aber bevor wir damit an den Start gegangen sind, lange Zeit gelassen haben, damit das sitzt. Und das war der erste Punkt, ja, wo wir gesagt haben, das hat dem Markt gefehlt, deswegen haben wir es angeboten. By the way, jetzt, man sieht es ja auch ganz, ganz stark, den Trend wieder jetzt eher hin zu Garantien jeder Werbeanzeige und Co. Das heißt, was wir auch aktuell machen, ist natürlich, wir sagen, hey, cool, es gibt immer Leute, die sich an dir orientieren, das ist gut, das heißt, man führt den Markt an. Es gibt zwei Camps, zwei Parteien, die einen, die es halt kopieren oder sich sehr inspirieren lassen, und dann gibt es andere, die sich dann natürlich dagegen stellen müssen, öffentlich. So. Das heißt, das ist beides gut für uns. Die einen werden niemals davon profitieren, eine tolle Garantie anbieten zu können, sonst widersprechen sie sich, was ihre Glaubwürdigkeit schädigt, und die anderen, die uns kopieren, sind so viel hinterher, dass wir jetzt unsere Garantie schon wieder abklingen lassen und etwas Neues in den Markt tragen. So. Der zweite Punkt, den wir mitbekommen haben, der irgendwie gefehlt hat, war die Art der Betreuung. Wie Leute, speziell Hochpreisdienstleister, betreut wurden, war immer darauf getrimmt, so wenig wie möglich mitarbeiten zu müssen. Weil man da auf Effizienz und wieder hier Unit Economics, also eine interne Produktprofitabilität getrimmt.
Nicht zu hohe Kosten zu haben, dem Kunden das zu geben, was er braucht.
Richtig, der Wortmagier. und ja, das heißt, wir haben ein Produkt gebaut oder die Idee eines Produktes auch erstmal dazu gesagt und die Delivery. Und das waren die zwei größten Dinge, die dann am Ende des Tages dazu geführt haben, dass wir einen Beta-Launch gemacht haben ohne Produkt. Wir hatten noch gar nichts, wir haben einfach erstmal gesagt, hey, wir gucken mal, ob das ankommt. Und dann haben wir darauf einige Kunden abgeschlossen, und dann gab es das nächste Problem, wo wir gesagt haben, okay, shit, jetzt müssen wir mal ein Produkt nachziehen. Und ich glaube, allgemeine Advantage in dem letzten Jahr war unsere Affinität zu Paid Media, weil dieser Scale von null auf wo wir jetzt sind, so rasant sind, dass es Leute halt nicht mitbekommen haben. Das war so, man hat den mal gesehen und 2 Monate später dachte man sich, okay, und dann 4 Monate später war man so, wait, weil wir halt künstliches Wachstum erzeugt im Frontend, was einerseits natürlich das war das Ziel, und jetzt müssen wir gucken, wie wir daraus ein stabiles Unternehmen bauen.
Ja, okay, jetzt ist quasi der Frühling, die Explosion, und jetzt dann die Festigung, inshallah dann noch mit dem 7-stelligen Monatsniveau.
Yes.
Also Einstieg in den Markt, einzigartiger Vorteil, den ihr für euch rausgearbeitet habt, den ihr da mitgenommen habt, um da einen Fuß reinzukriegen und mit Ads einfach Gas zu geben und nicht erst mit Content das langsam aufbauen zu müssen. Ja. Die Garantie eben und diese auch nicht irgendwie lapidar rauszuhauen, sondern wirklich eine fundierte mit Hand und Fuß zu machen. Und dann andererseits eben, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur zu beraten bei den Leuten, sondern auch mehr mit denen so in the trenches, in den Fuchs.
Ja,
also Fuchsbau.
Ja. Fuchsbau. Wir haben
Graben, Trenches auf dem Tisch auf jeden Fall.
Wir haben einfach alles dem Kunden gegeben, was er davor nicht hatte, wonach er im Markt laut geschrien hat. Wir haben tägliche Sprechstunden. Wir haben tägliche kleine Gruppencalls, so mit 5 bis maximal 10 Leuten, also auch Kohorten der Gruppencalls, wo jede Frage beantwortet wird zu jedem Thema, nicht nur von uns, sondern auch von externen Spezialisten. Dann haben wir ein Produkt gebaut, was nach eigener Research, ist ja nicht so schwer rauszufinden, ja, so knapp 90% größer im Volumen ist. Das heißt, es wird nicht erklärt in einem Video, wie eine VSL funktioniert, sondern es sind halt 20 Stunden. Weil VSL ist Copy. Technical Stuff ist egal. Das heißt, es gibt dann halt einen 60-Seiten-Sheet, nachdem du dann dein VSL aufbauen kannst. So, Das heißt, wir haben gesagt, wir sind der Marketer von nebenan, und um dieses Shiny Object Coaching Hopping und Co. irgendwie aus dem Weg zu gehen und immer neue Systeme, schaffen wir eigentlich so eine Baseline, wo wir sagen, es ist kein System, was funktioniert, es ist keine neue Methode, die funktioniert, ist alles Quatsch, es ist Marketing Skills, Copywriting Skills, Sales Skills, also Baseline Knowledge, was in-house in dem Unternehmen etabliert werden muss. Dann haben wir natürlich unsere One-on-Ones, und das haben wir, also unsere Roadmap, wir haben auch nur ein Produkt. Wir haben ein Produkt, die Roadmap ist 24 Monate lang, von 10 auf 100k, von 100 auf 250, von 250 auf 500 und von 500 auf 1 Million und dann zum Exit. Das sind in jedem Punkt, je nachdem, wo ein Kunde kommt, haben wir eine agile und anpassbare Roadmap. Es ist nicht, das ist das, was wir machen und du bist da und ich pferch dich da rein, sondern es ist einfach sehr individualisiert. Wir haben einen sehr niedrigen Kundencount pro Growth Marketer, pro Account Manager bei uns, dass die auch einfach wirklich die Attention bekommen, die sie brauchen. Und wir machen dann For-You-Sprints für die Kunden. Das heißt, wenn irgendwas mal nicht hinhaut oder das im Vorfeld klar abgesprochen ist, dann sagen wir, cool, easy, wir setzen dir das Marketing-System, was uns also aktuell 15 bis 20 Termine täglich bucht, in den nächsten 7 Tagen in-house. Das heißt, egal wo der Kunde ist, hat er Anbindung an das, was er aktuell braucht. Das heißt, wir priorisieren Geschwindigkeit und wirklich tiefen Wissen und Verständnis für einen Markt, für die Dienstleistung, die man anbietet, und nicht mit Webinaren machst du 100k schneller als mit fucking E-Mail-Outreach. So, darum geht's nicht. Es ist eigentlich einfache Mathematik.
Ja klar, mit die Leute, mit denen du zusammenarbeitest an der Stelle, sind ja Leute, die Marketing im Großen und Ganzen schon kennen.
Ja.
Sonst wären sie nicht Dienstleister auch in dem Bereich. Aber da mangelt es manchmal nicht an Infos, sondern halt an Klarheit auf die ganz bestimmte eigene Situation. Ja. Und da werden auch Leute in verschiedenen Stadien zu dir kommen, gemacht, das sind verschiedene Staffelungen zu haben. Ja. Bei uns zum Beispiel, da ist mir der Einstiegspunkt sehr, sehr klar. Jetzt zum Beispiel beim Copywriting MBA. Da haben wir auch, also jetzt, wo du so erzählt hast, sehr viele Sachen parallel eigentlich. Weil damit sind wir zum Beispiel seit 2,5 Jahren bald draußen.
Geil.
Und selten ziehen Leute so ein Offer dann auch so langfristig durch. Und wir wollten halt einfach von Anfang an mal schauen, hey, wenn wir das von Anfang an mal ernst nehmen und nicht als irgendein random Produktlaunch nehmen,
ja,
was passiert dann? Was ist, wenn wir mal die Inhalte, wie du es auch gesagt hattest, nicht einfach mal so 3-5 Minuten Tutorials zu, das war Facebook Ads hinrotzen, sondern halt wirklich Schritt für Schritt Guides für alles haben, Beispiele, gucken wir über die Schulter Videos, 90 Seiten Workbook für alles haben. Und das war, glaube ich, so, um es mal von meiner Seite kurz zu befüllen, die so dieser Last-Mover-Advantage, die Sache, die wir hinzugefügt haben, die so einen Punkt an das Ende von dem Thema gesetzt hat. Wir haben halt alles sehr akribisch gemacht. Also wir haben es gemacht, als wäre das eine B2B-Anleitung, aber verständlich für halt jemand, der noch nie Berührungspunkte damit hatte.
Ja.
Und der andere ein Ansatz, da bin ich neugierig, wie ihr das macht. Bei uns gibt es auch kleine Gruppen, jeder kommt so dran, wenn er eine Frage hat. Aber was ich gemerkt habe nach so dem ersten halben, dreiviertel Jahr, das häufig gefehlt hat, so dieser Tiefgang im Mindset. Das ist natürlich ein abgedroschener Begriff, aber ich meine, du sagst es, oder wir hatten es ja gerade zumindest so generell, Informationen alleine reichen halt häufig nicht. Ne? Wenn Infos reichen würden, viele kennen den Spruch, dann wären wir alle erleuchtete, glücklich vergebene Milliardäre mit Beachbody, so, und wären einfach durch. Aber irgendwo hakt es ja dann. Dieser Punkt, wo man weiß, eigentlich habe ich jetzt alles, aber warum mache ich nicht das nicht? Warum mache ich es nicht konsistent? Warum gebe ich mich da nicht voll rein? Warum gebe ich nicht Gas? Warum erreiche ich nicht das, was ich will? Und da hängt es halt zwischen den Zeilen. Und deswegen haben wir halt da sehr viel mehr Content zugemacht, sehr viel mehr auch Live-Termine angeboten. Da haben wir 2 Calls die Woche dazu plus 2 Coworking-Sessions, wo Leute halt ins Laufen kommen können. Da mal die Frage an dich, wie priorisierst du das Thema Mindset? Also kurz allgemein sozusagen mit deinen Leuten.
Also ich bin da, es ist krass, die Leute, die meisten umsatztechnisch am weitesten sind, sind die, die am abschreckendsten auf Mindset reagieren. Ja, ich weiß schon alles, ich bin ja schon irgendwo da. Und ich habe für mich selber realisiert, auch erst Anfang diesen Jahres, ich bin nur da, wo ich bin, wegen meines Mindsets. So, ich bin kein Eight-Figure-Entrepreneur aktuell. So, wir haben die 10 Millionen Jahresgrenze noch nicht geknackt. Und das liegt daran, weil ich der bin, der ich bin. Und das ist mein Mindset am Ende des Tages. Und wir haben also intern, wie wir das mit unseren Kunden lösen, wir haben ein Framework, alle unsere Systeme, unsere Learnings, unsere Delivery ist alles in klaren Projektmanagement, SOPs, Standard Operating Procedures, also wie was standardisiert gemacht wird, zusammengefasst. Und dort haben wir auch so Warnleuchten, die aufgehen pro Kunde. Ja. Zum Beispiel, wenn ein Kunde was umsetzt oder wir was für einen Kunden umsetzen und es funktioniert nicht, dann gibt es, das ist ganz klar, dass es nicht funktioniert, dann gibt es halt eine Reiteration. Marketing ist nur Trial and Error. Und wenn wir aber merken, dass es immer wieder nicht funktioniert, dann ist das, weil der Kunde nicht lernt. Aus irgendeinem Grund. Und Lernen bedeutet ja wirklich, sein Verhalten zu ändern aufgrund der Informationen, die man bekommt. Das heißt, das ist ganz klar ein Mindset-Problem, ein Problem zu lernen, ein Problem, was anzunehmen, ein Problem, was zu verstehen, weil man in irgendeiner Weise eine interne Blockade hat. Und dann schieben wir unser Mindset Modul sozusagen quer. Das ist auch ganz viel mit 1:1 Arbeit und ja, sind halt auch einfach wirklich tief psychologische Analysen über sich selber. Und am Ende steht dann immer nach irgendwie so einer Woche Workshop halt ein Begriff da. Und das ist, was das Problem ist. Und dann wissen wir das, dann wissen das die Account Manager, dann weiß das der Kunde. Und jedes Mal, wenn das dann wieder auftritt, können wir darauf hinweisen und sagen, hey, in Zusammenhang damit macht doch eigentlich Sinn, oder? Aufgrund deines Ziels, immer wieder diesen Loop zu schließen. Und das ist bei jedem was anderes, total spannend. Manchmal sind es so klassische Sachen wie irgendwie Kindheitserfahrungen, manchmal ist es Selbstwert, manchmal ja, glaubt man einfach nicht, dass irgendwas möglich ist, so aus Erziehungsgründen oder in der Gesellschaft, in der man lebt oder ja, die Realitätsauffassung, die man hat, etc. so. Das heißt, ja, es ist leider unattraktiv, darüber zu sprechen, speziell mit unseren Kunden. Wir arbeiten nur mit sechsstelligen Agenturen, Beratern, Dienstleistern, die wir siebenstellig machen. Das heißt, wir haben uns klar spezialisiert auf die Leute, die schon wo sind, die machen wir wirklich zum 1% ihrer Nische. Und die ist natürlich die Audience, die denkt, dass sie schon alles weiß, vor allem über sich selber. Das heißt, es ist immer ein bisschen so eine Chore, so eine Aufgabe, wo alle dann immer sagen, oh. Aber jedes Mal, wenn sie es gemacht haben, sind alle so, hey, wir hatten letzte Woche jemanden, letzten Monat über 250.000 gemacht und hat gesagt, Alter, Till, so fuck me, jetzt weiß ich, warum ich nicht bei 500 bin. Ja. Lange Antwort auf die kurze Frage.
Ja, ist ja wunderbar. Ich glaube, das ist ja so auch ein bisschen der Theme hier. Einfach im Sinne der Zeit, ich habe um 50 einen Anschlusstermin, aber eine Frage knüpft auch an das Mindset-Thema an, wollte ich auf jeden Fall reinbringen. Wir hatten ja mal kurz geschrieben, du hattest, glaube ich, bei irgendeinem Meilenstein eures Businesses ein Video hochgeladen, wo du gesagt hast, ja, okay, warte, wir sind schnell gewachsen, hier sind meine Struggles damit. So, was war denn für dich da mindset-technisch das Ding, war es mehr so, shit, ich muss den inneren Switch machen von, ich bin der, der irgendwie versucht und hustelt, aber bei dem so die Sachen, wenn dann überhaupt nur mal so halbgar anlaufen, oder war es hinzu, Digga, die Scheiße performt, jetzt bleibe ich dran, oder war es so der Umgang, okay, jetzt habe ich privat, ultra, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir davor war, aber jetzt kommt da nochmal ein krasser Überfluss dazu. Was war für dich da so die Challenge mit dem Wachstum so innerlich?
Ich wusste immer, dass es funktioniert, weil ich es für Kunden gemacht habe, so als Dienstleister. Das heißt, ich habe es ja tagtäglich gesehen, dass es funktioniert. Ich habe nur nie geglaubt, dass es auch für mich funktionieren kann, was total hirnverbrannt ist. Ja. Aber diesen Mindset-Knoten hatten wir gelöst, bevor wir angefangen haben. Was dann passiert ist, das war dieser 500.000 Euro Monatsmarke, das war in unter 6 Monaten. Ja, ich mache, by the way, hier für alle nächstes Jahr ein Kollaborationsvideo mit meinem Steuerberater im Steuerbüro, wo wir die BWA durchgehen. Also für alle kann ja alles nur Humbug sein. Kommt nächstes Jahr. Für uns war es auch crazy, ja. Und wir haben gesagt, wir müssen das publizieren, wir müssen Real Talk machen. Und ich war so am Anfang des Jahres so, ja, jetzt endlich funktioniert das, cool. Ja, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Das heißt auch natürlich ein ganz großer innerer Block ist Sicherheit und Problem-1-Lösungen. Problem-1-Lösungen ist immer Kapital, also irgendwie Essen, Wohnen, Safety und so. Und Problem-2-Lösungen sind dann halt immer Fulfillment, Gesundheit, Liebe, keine Ahnung so. Und das Problem war das erste Mal wirklich so richtig, das erste Mal in meinem Leben für mich gelöst. Und ich dachte mir, ja, Alter, jetzt geht's ab. Porsche, Uhren, Reisen. Und ich habe dann ganz, ganz schnell gemerkt, dass es mich alles extrem unglücklich gemacht hat, dieser ganze Stuff.
Also sagen, es hat dich unglücklich gemacht oder es hat dich nicht glücklich gemacht?
Es hat mich tatsächlich, also es hat mich nicht glücklich gemacht, aber es hat mich tatsächlich auch aktiv unglücklich gemacht, weil es nicht das für mich getan hat, was ich dachte, dass es für mich tut. Ein Leben lang habe ich mir gedacht, das wird es sein, das wird es für mich bedeuten, so werde ich mich fühlen. Ich habe auf ein Gefühl gewartet, ich habe auf eine Erleuchtung gewartet. Und das ist nicht nur ausgeblieben, sondern es ging mir schlechter, weil es für mich zu managende Assets und irgendwie Punkte in meinem Leben waren, wo ich mich drum kümmern musste, wo ich dachte, the fuck. dafür irgendwie nicht.
Und also Finanzierungsplan und Anmeldung und so weiter.
So parkst du in Berlin und dann läuft einer mit dem Schlüssel vorbei. So, und dann denkst du dir, geil.
Okay. Wohnst du noch in Berlin? Also jetzt mal abgesehen von Spanien?
Für meinen, der jetzt zuschaut, für meinen Finanzprüfer, ja. Ich wohne noch in Berlin. Okay. Ich wohne in Berlin, ich bin in Berlin gemeldet. Unser Unternehmen ist in Berlin gemeldet. Und ich bin unter 6 Monate im Jahr, wohne ich in Marbella.
Alles klar.
Die sind fix heutzutage, ja. Um die Frage zu beantworten. Ich wurde auch dann assoziiert mit Dingen, mit denen, also es war dann ja schnelles Wachstum und das war aber immer okay, das ist der Technical Dude so. Das ist der Media Buyer, das ist einfach der Marketer von nebenan und das war auch und ist auch das Branding, was wir nach außen tragen möchten. Jeder kann das. Ich stand vor dem Agenturtod und habe das jetzt in den letzten Jahren gemacht und das kann auch jeder andere. Ich bin nicht besonders schlau. Und ich wollte aber jetzt nicht der Nächste sein, der mit einer großen Uhr und einem großen Auto irgendwie sich an Status bereichert, nach außen, um dadurch eine bestimmte Kundengruppe anzusprechen. Und das habe ich aber gemerkt, dass immer wenn ich sowas nach außen getragen habe oder auch in Person, dass dann halt bestimmte Gruppen und bestimmte, sage ich mal, Demografien anders auf mich reagiert haben. Und das war auch so, wo ich gesagt habe, nein, auf keinen Fall, das ist überhaupt nicht die Vision, das ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Und vor allem, es war einfach nur eine Last. Es ist mir einfach legit nur zur Last gefallen. Und dann habe ich Mindset-Arbeit gemacht, ich schreibe Tagebuch jeden Tag und habe dann verstanden, nach irgendwie Wochen, wo ich das immer wieder niedergeschrieben habe, wenn ich sowas enjoyen möchte, dann ist es privat. Und auch nur, wenn ich mich nicht drum kümmern muss. Das heißt, ein Riesenhaus braucht einen Hausmanager. Ein Auto muss vollgetankt, Reifen gewechselt, gewartet und Co. werden, sodass ich, wenn ich einsteige, kein Problem damit habe. Reisen müssen geplant sein. Das ist einfach nochmal ein anderes Level an, sage ich mal, finanzieller Freiheit, das dafür nötig ist. Und da habe ich gesagt, hey, cool, da bin ich nicht. Easy. Das heißt, für mich dieses Chapter nochmal geschlossen und gesagt, und das hier ist der größte Struggle, das warum.
Jetzt muss ich aber kurz nachfragen, hatte dein Auto dann viele technische Probleme?
Nein, das hatte...
Also ich denke mir so, also...
Es war die Einfachheit, war
das Auto. Ich kenne die Punkte, die du ansprichst, yeah. Das war für mich auch Checklisten und Dinge, über die ich mich freue, die aber auch jetzt nicht so zum Branding passen. Insofern bin ich jetzt auch nicht die ganze Zeit am Flexen auf Social Media, aber ich genieße es halt für mich privat. Ja. Ich muss sagen, mein Auto funktioniert einfach. Das ist, ich brauche keinen Automanager. Aber ist deiner die ganze Zeit dann abgekackt oder was?
Ja, das, also ich sag mal so, im Vergleich zu dem, was ich davor hatte, was ich jetzt auch wieder habe, war es sehr viel einfacher, nämlich eine Subscription, die ich monatlich kündigen kann, wo Vollkasko, Anmeldung, okay. Werkstatt, das ist alles all inkle. Und es, ich muss nicht drüber nachdenken, es ist kein CPU-Load, der mir im Kopf irgendwie hängt. Und also wozu das geführt hat, war, dass ich meinen Warum hinterfragt habe zu Mitte des Jahres. Das war dieser größte Struggle, als ich bei 500.000 Euro im Monat war. Und ich musste verstehen, dass es wirklich, also ich habe dann gesagt, okay, cool, die Vision, ich habe die, auf die nächsten 5 Jahre haben wir unsere Vision erstmal runtergedrückt, jedes Jahr durchgeplant, wie muss das Team aussehen, wie muss der Umsatz aussehen, wie muss das Produkt aussehen, jedes Jahr runtergebrochen. Ich habe gesagt, okay, cool, es geht um Delayed Gratification, wirklich es zu tun, um es zu tun, das, darum geht's, aus jedem Tag so fulfilled rauszugehen, dass man sagt, cool, ich bin ready für den nächsten und nicht für in 2 Monaten kann ich mir dann das leisten oder habe ich dann so viel mehr auf dem Konto. Natürlich ist es schön, mal 6- und 7-stellige Beträge im Trockenen zu haben. Das ist ein Gefühl, was man, klar, das ist da und das gibt einem diese Grundruhe und das ist wichtig. Aber wirklich das zu ignorieren, und ich glaube, das ist der Grund, warum ganz viele hochfliegen und dann schnell wieder absteigen, weil sie nicht diese Arbeit machen und sich hinsetzen und sagen, cool, so wie es jetzt ist, kann ich das die nächsten 20 Jahre weitermachen und dafür, also so, dafür bin ich bereit, mein Leben zu opfern, dafür zu geben. Ich brauche eigentlich nichts anderes.
Ich finde, eine coole Metapher dafür ist eigentlich, so wenn eine Rakete von der Erde abhebt, dann verbrennt die normalen Treibstoff, Raketentreibstoff, aber so wie wir es halt kennen, so Verbrennungsmotor. Ja. Und fliegt dann hoch. Ich glaube nicht, dass sie einen Elektromotor haben, aber können wir mittlerweile jetzt auch mitdenken, aber so, die fliegen damit hoch und damit kommen sie so in die Umlaufbahn und vielleicht auch bis zum Mond und über ein paar Monate auch bis zum Mars. Aber das Ding ist halt, wenn du wirklich dann sagst, wir wollen jetzt mal Space Travel machen, und ich weiß jetzt komplett abgespacedes Beispiel dazu, aber dann ist es halt sehr linear, dann brauchst du halt einfach fucking 50 Jahre oder 200 Jahre, um zur nächsten Sonne zu kommen. Und deswegen dreht sich ja in Space Travel und in Science Fiction und so weiter alles um die Entdeckung von einem neuen Treibstoff, wo auf einmal diese Reisen realistisch werden. Und ich finde, das ist auch in der Selbstständigkeit oder einfach in der persönlichen Weiterentwicklung, kann man ja auch im Job haben oder in der Familie. Du kommst halt mit einer bestimmten Motivation, mit bestimmten Treibstoff an eine bestimmte Höhe und dann musst du halt switchen, sonst bewegst du dich weiter und das ist halt einfach ein Pain und du bist 37 Jahre auf dem Flug nach Mars und fragst dich, warum fliege ich zum fucking Mars? Ja. Und also, kenne ich auch sehr gut.
Ja, es gibt dann, also wenn man nach oben guckt, gibt es nicht viele Player. Ja, wie gesagt, Konkurrenzdenken auch irgendwie abgelegt dieses Jahr. Ich sehe jeden irgendwie als Kollegen an und ich habe sehr großen Respekt darüber, was die Leute in unserem Markt machen, die über uns sind. Es dauert einfach fucking Jahrzehnte und wenn dann irgendwer halt einen Knall bekommt und durchdreht und irgendwelche Smarty-Autos dann durch die Gegend rast und irgendwelche ja crazy Highlife und so, da geht's dann kaputt. Da fängt dann an, das Image zu bröseln, der Fokus zu bröseln. Ein guter Freund hat mir auch gesagt, er hat gesagt, bei jedem, den ich kenne, hat es angefangen, bergab zu gehen, als die Fahrzeugkolonne da war, als die 2 Villen da waren, als das Boot da war, weil es einfach so eine große Ablenkung ist. Er hat zu mir gesagt, bleib hungrig. So, warum? Was brauchst du? Stay hungry, hab die gleichen Ziele und day in, day out und mach's dafür. Optimier auf echtes Dopamin, also wirklich die tolle Arbeit zu leisten, das ist echtes Dopamin, langzeittechnisch zu denken und vor allem Gratifikation, Belohnung zu delayen und sie nicht zu brauchen, Sachen dafür zu tun, weil du sie tust und weil du sie liebst, jeden Tag, ohne dafür immer wieder dieses, na, ich denke an TikTok jetzt natürlich, aber diese Dopaminbombe, einfach zu sagen, hey, ich freue mich, wenn sich jemand, ja, du trägst auch eine Rolex heute, ich auch, schön. Ich freue mich, wenn sich jemand eine Rolex kaufen kann. Ich freue mich aber viel, viel mehr, wenn sich dieser jemand diese Rolex schon seit 4 Jahren kaufen kann und zwar zu 100-fach und dann halt sagt, okay, cool, jetzt, keine Ahnung, Impulse-Buy oder whatever.
Ich glaube, also das ist ja nicht, Rolex klingt cool, aber wir beide wissen, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das heißt jetzt nicht, dass man dem immer dem Nächsten und dem Größeren hinterherlaufen muss. Aber ich würde sagen, wenn jemand Uhren feiert und sich gerade mal so die erste Rolex leisten kann, dann ist es halt eine krasse Wette auf einen selbst. Manche kriegen es hin, manche nicht. Aber wenn du die Reise weitergehen willst, kannst du doch ein paar Millions ausgeben. Ne?
War bei mir auch so. Ich habe auch die Uhr gekauft, weil ich so dachte, so, dass ich brauche das jetzt. So.
Ja.
Und dann hatte ich halt die Uhr und dann hatte ich einen Kratzer drin und ich war so.
Ja, dann muss halt gleichzeitig happy damit sein, auch wenn die Scheiße wieder weg ist. Und jetzt wir haben uns gut aufgewärmt. Ich glaube, wir können jetzt noch eine Stunde so weitermachen. Ja, ich muss jetzt meinen Anschlusstermin,
der
gleich wartet.
Ich
würde sagen, ich verlinke auf jeden Fall dein Instagram-Profil hier drunter. Wenn jemand mehr rausfinden will über all das, was du tust, findet man dort sicherlich mehr Info, ne?
Yes.
Und dann würde ich sagen, gibt es sicherlich mal noch eine zweite Version. Vielleicht nicht erst in 2 Jahren, 2026, schon früher.
Ja.
Und danke dir für deine Zeit.
Dir auch. Danke, Max. Und bis zum nächsten Mal.